Hallo, ich bin der Stefan. Ich spreche zu Octopod. Das ist ein Static Site Generator für Podcasting. Was das heißt, soll gleich in den nächsten Sätzen erklärt werden. Wenn am Schluss Fragen überbleiben, bitte einfach mit mir in Kontakt treten. @informatom auf Twitter findet man mich. Da kann man mir beliebige Fragen dann nachher dazu stellen. Viele Podcaster verwenden CMS-Systeme, um ihre Podcasts zu veröffentlichen. Das heißt, in letzter Konsequenz, dass sie auf ihrem Server nicht nur die Daten des Podcasts legen, also nicht nur das MP3-File und nicht nur Webseiten legen, sondern dass es dort auch Programmcode gibt. Und immer wenn es Programmcode gibt, gibt es das Risiko von Sicherheitslücken. Insbesondere wenn Software nicht gewartet wird oder wenn man die Updates dieser Software nicht einspielt. Also so haben viele Leute, die ein WordPress oder ein ähnliches System verwenden, schon dann Anrufe bekommen aus unangenehmer Quelle oder aus unangenehmem Grund, nämlich, dass ihr Server dazu verwendet worden ist, einen anderen Server anzugreifen. Und insbesondere, wenn man sich mit Technik nicht auseinandersetzen will, vor allem dann nicht, wenn man eigentlich einen Podcast machen will, dann gibt es dazu ein anderes Verfahren. Und die Idee, die da dahinter steckt, ist, dass man auf den Server keinen ausführbaren Code legt, also nichts legt, was eine Sicherheitslücke potenziell in der Zukunft erzeugt, die ausgenutzt werden kann. Das heißt, das Ziel ist, auf den Webserver nur die MP3-Files, OGG-Files, was auch immer für ein Format man hat, vom Podcast zu legen, plus statische Webseiten, also HTML-Seiten, die dann vom Browser des Users, des Benutzers heruntergeladen werden. Und das Einzige, wo Code ausgeführt werden darf, ist im Browser des Users. Also JavaScript kann oder soll oder darf im Browser des Users schon ausgeführt werden. Jetzt ist die Frage, wie bekommt man so ein System hin, das noch immer eine schöne Podcast-Webseite darstellt und die aber ohne Code am Server auskommt. Und genau dieses Problem versuchen Static Site Generator zu lösen, indem statt dass Code am Server ausgeführt wird, zuerst bei demjenigen, der den Podcast veröffentlichen will, Code ausgeführt wird am eigenen Rechner, am eigenen Laptop. Der erzeugt statische Webseiten und wenn man mit dieser Erzeugung der statischen Webseiten fertig ist, lädt man sie auf seinen Webspace und diese Seite, die dann hochgeladen worden ist, die ist dann für den Benutzer verwendbar. Was braucht man da alles? Das, was wir sonst auch bei einem Podcast haben wollen. Wir wollen natürlich eine Liste aller veröffentlichten Episoden auf jeden Fall haben. Wir wollen die Download-Links haben zu den einzelnen Files, wenn es wer downloaden will. Wir wollen nach Möglichkeit vielleicht auch einen Player haben, der die Geschichte auf der Seite bequem abspielen lässt. Da gibt es bekannterweise diesen Podlove-Player. Und was wollen wir noch haben? Vielleicht wollen wir die Möglichkeit haben zu kommentieren. Da wird schon spannender. Diese Möglichkeit, Kommentare auf dem eigenen Server abzulegen, die haben wir uns gerade genommen mit der Idee, dass wir nur eine statische Seite haben wollen. Das heißt, wir müssen ein externes Programm einbinden, ein externes Service einbinden, wenn wir Kommentare auf der Seite darstellen wollen. Das ist vielleicht einigen von euch bekannt, das Discuss. Das wird in Folge dann auch noch vorkommen. Und was wollen wir am Schluss auf jeden Fall auch noch haben? Wir wollen den Podcast auf iTunes veröffentlichen. Also wir brauchen auch zumindest einen RSS-Feed für jedes Datenformat, das wir da so haben. Das sind so die Anforderungen. Und ich habe jetzt so ein System gesucht in der Ruby-Welt, in der ich zu Hause bin. Also wie ich vorher im Nebensatz gesagt habe, ich bin ein Ruby-Entwickler, haben wir gedacht, das muss es doch in der Ruby-Welt auch geben. Und ja, das gibt es. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, von dem Static Site Generator Jekyll, der ist relativ bekannt, aber eben nicht Podcast-spezifisch. Habe ich geschaut, ob es dafür ein Add-on oder ein Plugin gibt, das mit Podcasts schön umgehen kann? Nöp, gibt's nicht. Aber es gibt ein Add-on für den Jekyll. Damit bekommt dieses System dann einen anderen Namen. Das heißt dann Octopress. Das kennen vielleicht auch noch manche Leute. Und für dieses Octopress gibt's dann wieder ein Plugin. Das nennt sich Octopod. Und jetzt bin ich endlich beim Thema, beim Konkreten angekommen oder bei der Software angekommen, die ich da demonstrieren will. So, und zwar habe ich die auf meinem Rechner installiert hier und wenn ich sie runtergeladen habe, dann muss ich ein bisschen was konfigurieren. Also ich muss zuerst dafür sorgen, mal, dass das Ruby bei mir läuft. Das kann für einige Leute eine Hürde sein. Das werde ich in den nächsten Minuten nicht erklären können. Das kann ich bestenfalls nachher dann machen, weil das ist eine relativ tricky Geschichte auf einigen Systemen. Insbesondere auf Windows ist das ein Problem. So, wenn man das Ruby zum Laufen bekommen hat, dann kann man sich dieses Octopod sehr schön runterladen. Dann muss man es einmal ein bisschen konfigurieren. Das hier, was ihr vor euch am Bildschirm seht, ist die Konfigurationsdatei. Ich sage kurz die wesentlichen Sachen, die man eintragen muss. Den Titel, den URL, unter dem man die Seite am Schluss veröffentlichen will. Man kann einen Subtitel, einen Untertitel eintragen, Beschreibung, einen Autor, eine E-Mail-Kontaktadresse, man kann Stichwörter angeben. Das ist alles noch für alle Podcasts gültig, also für die Seite als Ganzes gültig. Ich scroll ein bisschen runter. Das sind noch ein paar Kommentare, die ich nicht verwende. Also man kann weitere Feeds erzeugen, das habe ich nicht gemacht. Man kann ein Logo einbinden, man kann per SSH das dann automatisch auf seinen Server hochladen oder um genauer zu sein per Rsync und damit nur die Dateien übertragen, die sich geändert haben. Man kann den eigenen, den Link auf den eigenen Twitter-Feed einbetten, man kann eine Lizenzinformation darstellen und das könnte auch ganz interessant sein, das habe ich vorher noch nicht darüber gesprochen, vielleicht möchte ich auch mich ein bisschen von meinen Hörern sponsern lassen, da ist ein recht bekanntes System, das Flatter. Also ich kann hier auch meine Flatter-UID angeben und dann kommt da unten noch meine Discuss-Information, also die Seite von Discuss, die ich gerade vorher angelegt haben muss, damit ich das hier verwenden kann. Wenn ich das gemacht habe, dann ist einmal die Seite konfiguriert, aber es ist noch kein Podcast da. So, jetzt will ich einen Podcast erzeugen. Ah, kritischer Ladezustand. Mein Akku, Verteiler hier gibt mir scheinbar doch keinen Strom. Jetzt muss ich flott sein. Ja, das schaut besser aus. Jetzt gibt es deinen Akkulamperl. So, die Informationen haben wir angegeben. Den nächsten Schritt, den wir tun müssen, ist eine Podcast-Episode neu erzeugen. Das ist eine Zeile auf der Konsole, die man eingeben muss. Also man muss sich in die Konsole begeben, dort eine Zeile eintippen, Generate New Episode, und dort damit entsteht eine weitere Konfigurationsdatei in den Posts. Da habe ich ein bisschen was ausgefüllt. Die sieht im Großen und Ganzen so aus. Da habe ich ein bisschen Inhalt habe ich schon geändert. Da trägt man jetzt pro Episode den Titel ein. Wieder kann einen anderen Autor angeben, den Namen der Episode, also um genau zu sein, den Namen des MP3-Files der Episode. Man kann noch einen Inhalt angeben, dann in weiterer Folge, also bis zur Zeile 8, wo die Bindestriche stehen, da sind es nur Metainformationen über die Episode, die an geeigneter Stelle eingeblendet werden. Ab Zeile 9, das ist dann der eigentliche Shownotes oder der eigentliche Content-Teil von der Episode, wo ich zuerst eben die Beschreibung hinschreiben kann, dann den Podlove Player angeben kann und dann noch weitere Shownotes zum Beispiel hinschreiben kann. Das ist so das Layout, das sie vorschlagen, das kann ich mir da unten dann frei aussuchen. Und ihr seht vielleicht auch schon da, das ist jetzt nicht HTML, das man da schreibt, sondern das ist eine spezielle Syntax. Und diese Syntax ist eben Markdown. Das ist so ein Abstraktionsformat, mit dem man gewisse Sachen einfach kennzeichnen kann, wie zum Beispiel eine Überschrift hat so Rauten davor und je nachdem, wie viele Rauten ich davor schreibe, wird es eine Überschrift geringerer oder größerer Ordnung. Wenn es eine geordnete Liste darstellen soll, dann hat es ist mit einem Sternchen davor, wie in der Zeile 14. So, und wenn ich das eingegeben habe und meine Episode, mein File episode0.mp3 in das richtige Verzeichnis gelegt habe, dann gehe ich wieder auf die Konsole. Das habe ich zuerst schon gemacht. Ich stoppe das hier noch schnell. Und sage dann Octopod Serve. Und dieses Octopod Serve, wird das gerade dunkler? Geht ihr? Gut. Dieses Octopod Serve erzeugt jetzt aus diesen Metainformationen, die wir da eingegeben haben, eine Webseite im Hintergrund. Und startet schnell einen Webserver, weil wir wollen jetzt kontrollieren können, ob das, was wir da erzeugt haben, auch in Ordnung ist. Und dieser Webserver läuft ad hoc einmal auf Port 4000 auf meinem Rechner selbst. Und da gehe ich drauf. Und wenn ich die Seite aufrufe, ich habe das vorher schon einmal gemacht, dann sieht es so aus. Das heißt, wir haben da jetzt eine minimale Seite, wo oben der nicht besonders intelligente Text, den ich eingegeben habe, steht, dann der Podlove Player eingebunden ist und unten gibt es noch einen Download-Link zu der Episode, wobei wir sind hier auf der Übersichtsseite. Wenn ich dann den einzelnen Episodentitel anklicke, dann ändert sich das Layout insofern ein bisschen, als wir jetzt links unten noch den Flatter-Link haben und juhu, jetzt funktionieren auch die Kommentare. Ich sage deswegen das so komisch, juhu, wo ich es zu Hause ausprobiert habe, hat es noch nicht funktioniert. Die Geschichte ist offensichtlich so, dass Discos einige Zeit benötigt, um diese Seite im Hintergrund zu erzeugen. Also da muss man ein bisschen Geduld haben, dass das dann funktioniert. Ich habe jetzt gerade mir überlegt, die Entschuldigung, die ich euch sage, aber es ist nicht notwendig, weil es funktioniert. Da unten sind die Kommentare und auch mein Twitter-Button ist da. Also im Prinzip ist jetzt einmal alles da. Ich bin glücklich, dass die Sache hat funktioniert, aber es ist alles einstweilen nur auf meinem Rechner. Das heißt, das, was ich jetzt noch erreichen muss, ist das, was ich auf meinem Rechner liegen habe, auf meinen Webserver schiebe. Das ist in meinem Fall auch wieder nur ein Einzeiler. Ich stoppe jetzt den Server und das ist lustig. So. Und kopiere einfach den Inhalt des Verzeichnisses. Ah, das zeige ich euch vielleicht hier am besten nochmal. Das war, auf der linken Seite haben wir da die Struktur, die ich da downgeloadet habe. Und in dieser Struktur gibt es ein Unterverzeichnis, Unterstrich Site. Und das, in dieses Verzeichnis hinein ist diese statische Webseite erzeugt worden, in dem Moment, wo ich auf der Konsole Octopod Surf eingegeben habe. Und diese Seite wurde dann im lokalen Browser auch dargestellt vom lokalen Webserver. Und die kann ich jetzt 1:1 nehmen, auf den Server raufkopieren und habe dann das, was ich zuerst nur bei mir lokal laufen gehabt habe, auf meinem Server laufen. Das ist der Vorgang grob zur Installation und dann auch zum Hochladen, wenn man eine neue Episode hat, dass man also diese Files, die sich geändert haben auf jeden Fall oder eventuell zur Not auch alle, noch einmal hinauf überträgt. Ja, das war's. So kommt man zu einer statischen Webseite für seinen Podcast.
Kannst du noch was zur Dokumentation sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht alle mit dem Terminal umgehen können und da viel wissen. Wie ist denn die Sache Octopod dokumentiert, wenn man das machen will?
Also die Geschichte ist so, das Ganze ist ein GitHub-Projekt. Dort kann man sich die Sache runterladen, runterklonen. Die Sache ist dokumentiert. Das war alles ganz prima. Also mit der Dokumentation bin ich als Ruby-Entwickler gut klargekommen. Es ist dann halt immer die Frage des technischen Know-hows. Hat man schon einmal was mit Git gemacht? Weiß man, wie man ein Repository zu sich herklont? Es gibt dort auch auf der Webseite von GitHub an und für sich eine Erklärung, wie man es runterlädt. Aber das kann schon ein bisschen eine Hürde sein. Die Dokumentation ist auf Englisch. Und noch eine Sache gibt's, der Podlove Webplayer, den ihr da so hübsch eingebettet gesehen habt, der wird immer in der letzten Version parallel runtergeladen im Hintergrund. Und da dürfte sich was in der Struktur geändert haben, also da hat ein Pfad nicht gestimmt. Ich habe das jetzt bei dem Projekt noch nicht eingemeldet, weil ich bisher nur im Herumspielen damit war. Also da werde ich noch einen Bug-Report senden, dass sich da der Pfad geändert hat. Was ganz positiv an der Geschichte war, es war für mich 5 Minuten Arbeit zu suchen, wo denn das Problem eigentlich steckt, wo der Pfad falsch ist. Also der Code, der da geschrieben worden ist dafür, der ist recht einfach zu verstehen. Also wenn man ein bisschen was mit Code am Hut hat, dann kann man es ganz gut verstehen. Dokumentation würde ich sagen, okay, aber wie gesagt, ist in Englisch.
Ich habe mit meinen beschränkten technischen Fähigkeiten die Lösung verstanden, aber das Problem nicht, dass hier gelöst wird.
Das Problem ist, das Ziel dahinter ist, kein WordPress zu verwenden. Wenn ich WordPress auf meinem Server installiere, muss ich mich auch ab dem Zeitpunkt, wo ich es installiert habe, darum kümmern, dass dort keine Sicherheitslücken auftreten. Das heißt, ich sollte es auch immer aktuell halten, dieses WordPress. Und die Frage ist, ob ich mich darum kümmern will, ob ich nachschauen will. Genau. Ob ich bereit bin, auf die Webseite zu gehen, in regelmäßigen Abständen und dort zu schauen, auf Aktualisieren zu klicken.
Kurze Nachfrage. Ist das Problem tatsächlich nur, wenn ich einen komplett eigenen Server betreibe? Oder, ich meine, der bei mir zu Hause steht physisch, oder ist es das Problem auch, wenn ich einen woanders gemiete?
Nein, auch wenn es einer woanders ist, weil du als Betreiber des Service dafür verantwortlich bist, dass über dieses Service kein Schaden angerichtet werden kann. Also ich gebe das konkrete Beispiel. Ich hatte das Vergnügen, wo ich begonnen habe mit Systemadministration, eines Telefonanrufs von einem deutschen Hotel, die mir mitgeteilt haben, sie finden das schwer uncool, dass von meinem Server gerade ihre Webseite gehackt wurde, von meiner IP-Adresse, von meinem Server. Der Server war ein Server, den diese Organisation, für die ich in dem Moment gearbeitet habe, in Betrieb hatte, den ich eine Woche vorher übernommen habe, wo ich die Erwartungshaltung hatte, der wird schon in Ordnung sein. Der war nicht in Ordnung. Also dieser symbolische Aktualisieren-Button war sozusagen nicht gedrückt. In dem Fall war es was anderes, weil es andere Services waren. Aber im Prinzip war ich in dem Moment verantwortlich, weil ich für das Service verantwortlich war. Und mein Vorgänger war halt seit einer Woche nicht mehr im Amt und damit hatte ich die Sache auszubügeln. Und die Recherche hat dann ergeben, dass das ein von einer weißrussischen IP-Adresse gekommen ist, der Einbruch, und der hat einfach meinen Server, das war in einer Mittelschule in Wien, den Server übernommen. Also ich war Mittelschullehrer und von diesem Mittelschulserver einen deutschen Hotelserver dann übernommen. Und solche Sachen möchte man sich einfach nicht geben.
Du hast gesagt, du deployst das Ganze über Rsync. Beim Octopress, das, auf dem das Octopod ja aufbaut, gibt es einfach über Rake, kannst du sagen, Rake Deploy, und dann steuert ihr das Rsync auch. Geht das mit dem Octopod auch?
Hier ist das Octopod Deploy und das okay. Ist das mit dem Rsync genauso im Hintergrund.
Alles klar.
Ich würde es nicht so machen. Ich persönlich würde es anders machen. Ich verwende es nicht produktiv, aber ich würde es nicht so machen. Ich würde es über ein Git-Repo machen, einfach um es auch zu versionieren auf die Art und Weise. Also ich würde alles zuerst in ein Git-Repo hochladen und von dem Git-Repo dann wieder auf meinen Server deployen.
Und wird Octopod jetzt auch wieder aktiv weiterentwickelt? Noch immer nicht. Okay, schade.
Es ist über 3 Jahre nicht in Wartung. Es ist mir insofern wurscht, als es mit der neuesten Octopress-Version freundlicherweise zusammenarbeitet. Bis auf dieses eine Pfadproblem beim Kotlin Web Player hat es funktioniert. Und das Security-Thema ist sozusagen keines, weil ihr ja keine dynamischen Komponenten am Server habt.
Außer dem JavaScript-Teil, den man halt nicht loswerden kann.
Ja, aber den.
Ich komme nochmal zur verständlichen Seite von dem Ganzen, nämlich zum Problem. Ich habe WordPress-Installationen bei einem Host in Deutschland, One&One, und habe jetzt von Google einmal eine Mail gekriegt, die haben gemotzt, dass irgendeine WordPress-Installation schadhaften Code irgendwie eingebettet hat. Ich habe das einfach WordPress nur mal drüber installiert. Dann war Stille und ich hoffe, das Problem ist gelöst. Aber was ich mache, ist, es gibt bei Jetpack, das ist dieses Plugin, die Möglichkeit, dass automatisch alle Plugins auf den neuesten Stand gehalten werden, was mir ein bisschen beunruhigt, weil vielleicht ist irgendein Mist einmal dabei, was dann alles kaputt macht. Aber zumindest brauchen wir uns Aktualisieren nicht kümmern. Aber das kommt auf der Podcaster-Seite schon an, das Problem auf der Art. Wann Google motzt.
Das Problem, ich schreibe halt, anstatt dass ich den Artikel halt im WordPress verfasse, schreibe ich es halt hier. Okay, gut, das ist kein großer Unterschied für mich. Aber das Problem kann ich lösen, indem ich einfach nur auf Aktualisieren klicke regelmäßig, oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil offenbar, der Lothar hat gerade gesagt, ich muss nur aktualisiert halten, und du hast das auch gesagt jetzt.
Das Problem ist, dass WordPress wie ein Fliegenfänger ist für Hacker aller Couleurs. Dass WordPress eigentlich eine Sammlung von Security-Leaks ist. Du wirst das Ding nie wasserdicht kriegen. Ist einfach so. Ist einfach so. Es ist ein Risiko. Es gibt Admins, die sagen, ich will überhaupt kein PHP auf meinem Server haben, weil PHP schon ein Security Leak an sich ist. Und ja, das ist natürlich sehr radikal, aber nicht ganz falsch.
Also ich glaube, dass wir da jetzt da könnte man jetzt einen Glaubenskrieg anfachen, ja? Weil ja das, so wie du es erzählt hast mit Google, das kann ja schon anfangen, dass du ein FTP-Passwort hast, das viel zu weak ist. Ja? Also man darf das jetzt nicht nur auf WordPress schieben, man darf das jetzt nur auf PHP schieben, sondern wenn man sowas betreibt, muss man sich das Risiko durchaus bewusst sein, was man da tut. Man sollte Default auf jeden Fall einschalten, dass sie das updatet, weil lieber der Webspace ist sicher, als die Seite ist kaputt. Und bitte macht ein Backup, ja. Also in der IT geht nichts ohne Backup. Und ein Backup ist nicht auf irgendeinem USB-Stick, sondern wirklich ordentlich. Wenn das Haus abbrennt, muss der Backup da sein, ja. Also es ist meiner Meinung nach inconvenient für einen normalen User. Aber man muss sich bitte bewusst sein, wenn euch das wichtig ist, was ihr da macht, dann bitte passt euch ein bisschen drauf auf oder sucht euch wem, der euch das macht und auf das aufpasst.
Wollte nur kurz ergänzen, also gerade bei WordPress ist dann noch die weitere Empfehlung, möglichst wenig Plugins verwenden, weil je weniger Plugins du drauf hast, desto größer ist deine Chance, dass das mit dem Aktivierungs- oder Aktualisierungsbutton darauf funktioniert. Je mehr Plugins du hast, desto geringer ist sie und es, ja, also die Idee, einen statischen Code da zu generieren und einfach hinzustellen, mit dem nichts Böses mehr passieren kann, ist an sich grundsätzlich, finde ich, schon gut, ja.
Noch ein Statement von mir jetzt. Ich habe ehrlich gesagt wirklich überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ja. Es ist mir einfach es ist jetzt schon genug Arbeit, so einen Podcast zu betreuen. Ich fände es eher interessant, jetzt zu haben, quasi ein WordPress, was dann statische Seiten rausschiebt. Ich glaube, da gab es von deiner Richtung so eine Idee, die irgendwie, naja, wurscht, halt nicht, aber ich sage mal so, es kommt sicher auch, weiß nicht, vielleicht liege ich da auch komplett falsch, aber kommt sicher auch darauf an, jetzt sage ich mal, was für Reichweite ich überhaupt mit dem Server habe. Ist das, kann man das sagen, ist völlig egal. Was ich dazu auch noch sagen wollte, ist, wie schaut das aus, wenn ich den Server quasi nicht selber betreibe, sondern es ist so, ich bin jetzt zum Beispiel, kann ich das ruhig sagen, bei EasyName, klicke mir dort eine Datenbank, sag bitte mach da drauf WordPress und das betreibe ich dann. Bin ich dann trotzdem dafür verantwortlich, wenn der Server, für den ich nicht direkt verantwortlich bin, ich bin quasi nur für meine WordPress-Installation verantwortlich, kann ich da trotzdem entsprechend Probleme kriegen oder muss ich dann eigentlich sagen, naja gut, das warten die Leute bei EasyName, die sollen sich da schauen, dass das Ganze sicher ist.
Also ich rate dir sehr, schau in den konkreten Vertrag, den du da indirekt durch das Klicken Ja, ich will unterzeichnet hast. Ich traue mich wetten, dass sie das auf dich abwälzen. Zu dem Thema, wie ist das, wenn meine Reichweite null ist? Ich habe einen Server hochgebracht ins Internet, der noch keine Domain zugewiesen hatte, also rein einmal IP-Adresse. In unter 45 Minuten hatte ich die ersten Angriffe aus China drauf. Ich habe mir das dann ein bisschen angeschaut. Also es gibt mittlerweile Technologie im brauchbaren Rahmen zu kaufen, mit der man in 1/4 Stunde das komplette Internet nach neuen Rechnern scannen kann.
Also mit 45 Minuten bist du gut dran. Ich habe gestern zum Testen von Mikrowelle OS eine Domain, die bisher noch nicht einmal einen DNS-Eintrag hatte, eingetragen. Ich hatte 2,5 Minuten später die Scanner auf der Webseite drauf und vorher hat diese Webseite noch nicht mal aufgelöst, dass ein Browser überhaupt etwas findet und weiß, wo er hingehen soll. Also das ist leider die Realität heutzutage. Da geht es auch nicht darum, dass irgendjemand meint, oh, du hast eine große Reichweite und ich mache jetzt aktiv einen Angriff auf deine Seite, da hast du sowieso verloren. Ja? Sondern die Scanner und ich darf da ergänzen, es gibt inzwischen mehrere Firmen, Institutionen und alles Mögliche, die jeden Tag permanent das gesamte IPv4-Adressspektrum im Internet durchscannen und das dauert mit ZMAP 10 Minuten. Und die scannen das so im Stundentakt und machen Snapshots, wie schaut das momentan aus. Du kriegst die ganzen Scan-Daten online, du kannst dir das alles anschauen. Das ist auch der Grund, warum ich mir eben Mikrowelle OS, was ein auf Python basierter Static Site Generator ist, gerade anschaue. Mir ist PHP und WordPress einfach viel zu gefährlich, das auf einen Webserver zu stellen, um ehrlich zu sein. Und da geht es nicht darum, hast du Reichweite oder sonst was, sondern alleine die Existenz, da ist eine Box im Internet, ja, ist interessant genug und die automatisierten Skripte, die aus egal wo von der Welt kommen, ja, denen ist das vollkommen egal, wer du bist oder was das ist. Ja. Das ist so, kriege ich die Box auf? Ja, ich habe Infrastruktur, um zu spammen oder sonstigen Müll zu transportieren. Und darum geht es denen. Denen ist vollkommen egal, wen sie da aufmachen. Ich kann dann off the record noch mehr erzählen.
Ja.
Gibt es einen Weg zurück? Ich habe alle meine Daten lokal bei mir verloren, warum auch immer, weil ich dumm bin. Ja. Kann ich von den Daten, die am Server liegen, das wieder rücktransportieren, um die Struktur lokal wieder zu haben? Nein. Okay.
Das Abbild kannst du holen.
Ja.
Gut, aber ich bekomme dieses,
das
was auch immer, Pfeil nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich kannst du einen Parser schreiben, der das wieder in
Datenbank. Kann ich mir selber machen. Nein, nein, naja, Datenbank gibt es ja keiner.
Ja, also was auch immer.
Ja.
Also das Gute ist.
Ich hätte meine Frage.
irgendeine Chance, dass man dann, also im Normalfall mache ich nicht 7 Podcasts, sondern 700. Und spätestens beim 20. fängt es an, schwierig zu werden, da drinnen was zu finden. Wenn ich jetzt lauter statische Seiten habe, habe ich dann irgendeine Chance, da drinnen auch noch irgendwas zu generieren, dass meine als User dann die Suche ermöglicht da drinnen?
Die Suche wird delegiert an Google. Also es ist so, wenn die Seite genug Reichweite hat und SEO-mäßig okay ist, dann wird sie Google auch indizieren und die Suche, es ist ein Suchfeld oben auf der Seite drinnen und wenn man schaut, wie das funktioniert, er delegiert es einfach an Google. Also es ist kein lokales Suchskript implementiert zurzeit, sowas könnte man programmieren, müsste man aber eben programmieren.
Es gibt keine Chance dann über Navigation oder anderes dem User Hilfe zu geben, außer ich bin skriptschreibfähig da drinnen.
Also als Autor des Podcasts kann ich einfach nach Inhalten suchen, weil ich alles lokal habe und kann lokal einfach in meinem Editor suchen. Aber als User auf der Webseite habe ich nur die Möglichkeit, das über Google zu delegieren.
Nur um auf das einzugehen, ich glaube, deine Frage war so, ob ich als User jetzt nach gewissen Tags oder Autoren oder gewissen Sendungen oder Stichworten oder Zeit suchen kann. Die meisten statischen Zeitgeneratoren machen das. Das heißt, die liefern dir dann eine Jahreszahl, wo du draufklickst, wo du alles nach Jahr hast oder ein Stichwort, wo du alle Sendungen zu dem Stichwort hast. Also diese Grundfunktionen hat der User, die werden statisch erzeugt und darüber hinaus, wie er gesagt hat, kannst du eine Suchmaschine einbinden, zum Beispiel Google Search für diese Seite, die dann die tiefergehenden Suchaufgaben übernimmt.
Also ein Index macht es schon oder ist geplant?
Jetzt die Unternehmen sind sich noch gemeldet und ich glaube, wir müssen dann dennoch...
Aber das Gute ist ja, das wäre ein Thema, das kann man beim nächsten Mal einfach
behandeln. Ich habe jetzt noch ganz kurz eine Frage. Das Octopod selber setzt jetzt worauf auf? Auf Ruby. Das heißt, ich habe dann, was Ruby ist für mich nur Programmiersprache jetzt einmal. Das heißt, was mache ich auf dem Server eigentlich? Was,
das Markdown-Files?
Ja.
Das Ruby erzeugt aus dem Markdown-Files HTML auf deinem Laptop. Dieses HTML schiebst du hoch
auf den. Okay, also das heißt, verstehe. Das heißt, ich muss es wirklich jedes Mal machen, wenn sich irgendwas auf meiner Seite ändert. Das ist einmal das Erste. Also es geht nicht automatisch. Und das andere ist das, wie generiert das Ding den Feed? Macht das auch das Octopod oder. Ja?
Auch indem du es.
In dem Moment, wo du das Service neu startest bei dir auf deinem Rechner, schaut es nach, wo gibt es überall neue Dateien? Ah, da gibt es eine neue Episode, also muss ich meinen Feed aktualisieren. Also aktualisiere ich den Feed. Und den Feed lade ich mit hoch und in dem Moment, wo ich ihn mit hochlade, kann dann auch iTunes wieder darauf zugreifen.
Gut, grundsätzlich ja, sind wir.